Deutschlandfunk zur Diskussion.
Deal or no deal? Die Brexit-Gespräche auf der Zielgeraden. Die Diskussionsleitung hat Friedbert Meurer.
Einen schönen guten Abend. Es war eines der ganz großen internationalen Themen in den letzten 5 Jahren. Die Unterhaussitzungen gerieten zu Thrillern wie bei Alfred Hitchcock. Dass Großbritannien die EU verlässt, das haben die meisten in Deutschland nicht verstehen können. Sie verstehen es wahrscheinlich heute noch nicht wirklich. Und lange hat es hier die Hoffnung gegeben auf ein zweites Referendum, dass die Briten es sich noch einmal anders überlegen. Dem ist aber, wie wir wissen, nicht so. Großbritannien ist seit dem 1. Februar 2020 nicht mehr Mitglied der Europäischen Union. Es gibt allerdings eine Übergangsperiode von 11 Monaten. In dieser Zeit soll ein Freihandelsvertrag ausverhandelt werden. Vertrag Nummer 1 war der eigentliche Brexit-Vertrag, der Scheidungsvertrag, wie manche auch sagen. Jetzt geht es also um einen zweiten Vertrag, den Handelsvertrag über die künftigen Beziehungen zwischen dem Vereinigten Königreich und der EU. Und da für diesen Teil Nummer 2 läuft morgen eine Frist aus. Premierminister Boris Johnson hatte gesagt, wenn es bis zum EU-Gipfel am 15. Oktober keine Einigung gibt, dann war es das eben, dann werden wir ohne Vertrag die EU verlassen. Dass es jetzt morgen oder übermorgen in Brüssel eine Einigung gibt, halten die allermeisten für recht unwahrscheinlich, aber trotzdem, nach all den quälenden Verhandlungen, man liest vermehrt doch vorsichtig auch Optimistisches. Beide Seiten wollten ja eine Einigung. Das Hauptproblem für alle sei sowieso Corona. Niemand habe ein Interesse daran, zu all den Problemen auch noch einen No-Deal hinzuzupacken. Diese Sendung haben wir am Nachmittag aufgezeichnet mit 3 Diskutanten aus London und einem Teilnehmer aus Brüssel. In London begrüße ich Tessa Schischkowitz. Sie ist die Großbritannien-Korrespondentin des österreichischen Nachrichtenmagazins Profil. Ulrich Hoppe ebenfalls in London. Er leitet da die deutsch-britische Industrie- und Handelskammer. Dann Axel Till. Er ist ein ehemaliger Kandidat der Brexit-Partei, hat bei den Unterhauswahlen kandidiert, aber die Brexit-Partei hat niemanden ins Unterhaus bringen können. Und der 4. Gast, den ich begrüße, ist Bernd Lange von der SPD, Mitglied im Europaparlament, ist der Vorsitzende des Handelsausschusses im Europaparlament und auch Mitglied der Brexit-Koordinierungsgruppe. Herr Lange, vielleicht an Sie die Frage, was haben Sie denn für einen Eindruck? Sind Sie ein klein wenig optimistischer als vielleicht noch vor einigen Wochen?
Ein bisschen, ja, Herr Meurer. Die Haltung der britischen Regierung hat sich etwas gewandelt. In einigen Teilbereichen sind sie etwas kooperativer geworden. Und verhandeln, das war ja ein großes Problem in den letzten Wochen, dass bestimmte Themen von der britischen Seite überhaupt nicht aufgegriffen worden sind. Zurzeit bleiben noch viele offene Fragen, werden wir sicherlich darüber diskutieren. Insofern meine Einstellung zurzeit ist, 60% wird es keinen Deal geben, aber immerhin 40%, es könnte sein. Und wie Katja Epstein ja gesungen hat, Wunder gibt es immer wieder. In den nächsten Tagen wissen wir mehr.
Die kurze Nachfrage, über welche Themen reden denn jetzt die Briten?
Wir haben ja als Europäische Union ein starkes Interesse, dass wir ein sogenanntes Level Playing Field haben, dass wir also keine Situation in Großbritannien haben werden, wo es ein Sozial- oder Umweltdumping gibt oder Staatsbeihilfen, die den Wettbewerb verzerren oder Steuern, die den Wettbewerb verzerren. Dieser Block war bisher überhaupt nicht Gegenstand der Diskussion. Und jetzt sind wir bei den Staatsbeihilfen an einem Punkt, wo die britische Seite anerkennt, dass es da einen Rahmen geben soll oder auch eine unabhängige Agentur, die das überprüft und auch ein Streitbeilegungsmechanismus. Also da ist etwas die Tür offen geworden bei der Frage der Zugang zur öffentlichen Beschaffung, leider noch nicht. Und auch noch nicht bei der Frage der Fischereirechte. Und auch nicht bei der Frage, wie eine gemeinsame Struktur der Verwaltung dieses Vertrages aussehen soll und damit auch verbunden die Frage, wie Streitfälle gelöst werden sollen.
Also da haben wir schon den ganzen Strauß an Themen. Ulrich Hoppe von der deutsch-britischen Industrie- und Handelskammer, 60-40 für No Deal, sagt der Europaabgeordnete Bernd Lange. Also für ihn ist ein Scheitern wahrscheinlicher. Wie ist Ihre Prognose?
Meine Prognose ist genau umgekehrt, 60-40, aber das heißt, wir sind da nicht weit auseinander. Die Wirtschaft ist tendenziell vielleicht auch optimistischer, weil sie pragmatischer ist. Und natürlich, wie wir das jetzt in den Verhandlungen erlebt haben, ist da sehr viel Ideologie dabei, auch gerade insbesondere auch auf britischer Seite. Und das verhärtet das natürlich. Also die Wirtschaft ist der Meinung, dass es zu einem Minimum-Freihandelsabkommen kommen wird. Und das ist natürlich auch wichtig für uns, denn wir müssen ja auch zukünftig miteinander sprechen und die ganzen vielen Detailfragen, die so oder so entstehen, weiter besprechen und gemeinsam aufarbeiten. Denn wenn wir keinen Deal haben, dann haben wir auch weniger Gesprächsmöglichkeiten und dann wird es noch viel schwieriger, auch zukünftig ein produktives, positives Verhältnis zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich zu schaffen. Denn wir sitzen ja weiter im europäischen Boot. Das gilt ja nicht nur für wirtschaftliche Fragen, sondern auch über die ganz anderen Fragen hinaus. Wie gestalten wir Globalisierung? Wie gestalten wir internationale Verflechtung? Da ist ein Rieseninteresse der Wirtschaft da, dass es zumindest zu einem Minimum-Freihandelsabkommen kommt. Denn wir brauchen dies als Basis, um auch dann die Zukunft so gut wie möglich zu gestalten.
Also die Wirtschaft hat ein klares Interesse an diesem Vertrag. Tessa Schischkowitz, was ist Ihr Eindruck, ich sag mal, aus Westminster, aus den Thinktanks, von den Abgeordneten, jenseits der Tatsache, dass für die im Moment Corona wahrscheinlich das wichtigere Thema ist? Verspüren Sie da sowas wie Optimismus?
Also was Herr Hoppe und Herr Lange gerade sagten, kann ich nur bestätigen, es gibt ein bisschen mehr vorsichtigen Optimismus. Also wenn jetzt der entscheidende Punkt noch die freien englischen Fische sind, um die es jetzt die meiste Zeit ging, und da noch eine Einigung erzielt werden muss, damit es noch ein schlankes Freihandelsabkommen geben kann, dann denke ich, sind wir doch auf dem richtigen Weg. Denn die Fische, die Fischereiindustrie macht weniger als 1% des BIP, des Bruttoinlandsproduktes Großbritanniens aus. Das heißt, es hat eine hohe folkloristische Symbolfunktion, aber keine wirklich große wirtschaftliche Bedeutung. Wenn es daran hängt, dann denke ich, sind die Chancen nicht so gering. Die Frage ist auch, ob sozusagen, was jetzt das Feeling innerhalb von Downing Street und in Whitehall betrifft, ob alles bisherige Provokationen, die wir gesehen haben diesen Herbst, sowohl das eingebrachte Binnenmarktgesetz, das internationale Gesetz brechen würde, wenn es angenommen wird, ob das alles Boris-Bomben waren. Also geplante Provokationen, an denen sich der Premierminister freut und mit denen er dann aber auch den Druck ein bisschen erhöht, um schließlich einen Kompromiss einzubringen, den er dann wiederum zu Hause verkaufen kann als großen Sieg über Europa.
Also dieses Binnenmarktgesetz hat ja einige Dinge in Frage gestellt, die im Brexit-Vertrag schon vereinbart waren. Axel Till von der Brexit-Party, Ihr Vorsitzender Nigel Farage, hat damals den Wahlkampf ja bestritten mit No Deal. Wir gehen einfach ohne Vertrag. Wäre Ihnen es tatsächlich lieber, es gibt keinen Vertrag, sondern einen ungeregelten Austritt am Ende der Übergangsfrist für die Briten?
Also persönlich würde ich sagen, lieber wäre mir das nicht, aber es ist kein Beinbruch. Man muss wissen, es muss sich nicht nur die britische Regierung bewegen, es muss sich auch die EU bewegen. Und hier sehe ich am wenigsten entgegenkommen. Ja. Es wurde schon oft gesagt, ein kanadisches Abkommen würde akzeptabel sein für die Briten, ja. Aber das will die EU den Briten nicht geben, ja, weil bestimmte Elemente der Europäischen Union darin nicht vorhanden sind.
Ich frage mal Herrn Lange, eben hörten wir so einen kleinen Hinweis von Herrn Hoppe, dass auf EU-Seite oder auf beiden Seiten Ideologie im Spiel ist. Von Herrn Till jetzt der Vorwurf, keine Bewegung bei der EU. Ist die EU sozusagen als komplexes Vertragswerk so konstruiert, dass sie da keinen Millimeter auf die Briten zugeht?
Nein, natürlich nicht. Verhandlungen sind Verhandlungen, das ist ein Geben und Nehmen. Bloß, Herr Till, wir müssen noch mal zur Basis zurückkommen. Es gibt eine gemeinsame politische Erklärung, die ist von der britischen Seite, von Herrn Johnson und von der europäischen Seite unterschrieben worden. Und dort sind Prinzipien für das zukünftige Verhältnis festgelegt worden. Zum Beispiel freien Marktzugang ohne Zölle und ohne Quoten. die freie Bewegung, die freien Dienstleistungen, also viel umfänglicher als das, was wir mit Kanada vereinbart haben. Das ist von beiden Seiten die Verhandlungsgrundlage. Und insofern müssen wir, glaube ich, auch schon schauen, wenn wir sagen, wer sich nicht bewegt, ob jemand von diesem gemeinsamen unterzeichneten Erklärungsdokument wieder abweicht. Und das macht Boris Johnson ganz offensichtlich und ganz bewusst, wie er eben auch mit diesem Binnenmarktgesetz erstmalig in der Geschichte Großbritanniens einen Staatssekretär im Unterhaus hat sagen lassen, wir brechen internationales Recht. Also das ist schon beides eine Nummer, die deutlich macht, dass hier der Verhandlungswille sehr, sehr marginal ist und es im Grunde um die Stärkung einer sehr stark populistisch ausgerichteten Position ist, die unter dem Stichwort Souveränität Absprachen immer wieder in Frage stellt.
Sie haben gerade Kanada als Beispiel genannt. Die Briten sagen ja, dann gebt uns doch den Kanada-Vertrag. Aber das tut die EU nicht, sondern sie fordert zusätzliche Dinge, wie den Punkt Level Playing Field.
Wir haben diese gemeinsame Erklärung unterschrieben, die weit über das Kanada-Abkommen herausgeht. Wenn wir beide gesagt haben, lass uns Kanada machen, kein Problem. Aber wir sind doch davon ausgegangen, dass man einer britischen Regierung trauen kann, die sagt, wir wollen mehr. Und ökonomisch betrachtet brauchen wir auch mehr. Das Handelsvolumen mit Kanada umfasst ein Zehntel des Handelsvolumens zwischen der EU und UK. Aber wenn die britische Regierung von vornherein gesagt hätte, nein, das wollen wir alles nicht, wir wollen Kanada, so what, no problem.
Nun, das ist kein Problem. Aus Sicht der Wirtschaft, da muss man dem Michael Barnier auch zugute halten. Er hat immer gesagt, es gibt maximal nur Kanada minus, weil eben Kanada viel weiter weg ist, was jetzt mein Vorredner auch schon gesagt hat. Darüber muss man sich im Klaren sein. Ein Punkt auch noch anbringen, was natürlich immer vergessen wird bei dem Internal Market Bill. Die EU hat die Briten aus welchen Gründen auch immer in eine Verhandlungsposition gezwungen, und das hat der Johnson dann unterschrieben, obwohl er das nicht hätte unterschreiben dürfen, dass er eine Grenze innerhalb eines Landes ziehen muss, wenn es nicht zu einer Einigung kommt. Man kann natürlich auch als EU nicht ein Land zwingen, innerhalb eines eigenen Landes eine Grenze zu ziehen. Das war eigentlich klar, dass das nicht halten kann. Da haben beide Seiten ein Riesenproblem geschaffen, was man hätte sicherlich anders lösen müssen. Da sind Fehler gemacht worden, die jetzt natürlich schwer zu lösen sind.
Ich glaube, Herr Thiel wollte sich als Kanada-Fan auch.
Ja, aber Herr Hoppe, wie wollen Sie denn die Frage?
Wenn ich kurz Herrn Thiel fragen Grenze kann, einen Moment, Herr Lange, vielleicht eine Sekunde, gleich. Herr Thiel wollte sich vermutlich als Kanada-Fan outen. Was sagen Sie denn zu der Argumentation von Brüssel, dass eben Großbritannien nur wenige Kilometer von der EU entfernt ist und man natürlich dann von den Briten erwartet, dass sie jedem Dumpingversuch eine Absage erteilt? Diese Messlatte hat man bei den Kanadiern nicht so angelegt.
Es geht ja nicht nur um das Dumping. Ich verstehe die Nähe nicht. Ja, durch die Nähe an Europa mit ihrer fürchterlichen Asylpolitik und Einwanderungspolitik leidet England mehr, als wenn es ein paar hundert Meilen weiter weg wäre. Ja, Kanada-Fan, im Moment sagen viele hier, dann halt Australien. Da ist es überhaupt kein Abkommen, da ist es Welthandelsorganisationsthemen, ja. Um zurückzukommen auf den Vorwurf, ihr habt das aber unterschrieben letztes Jahr. Das ist korrekt gesagt von Herrn Hoppe, dass das ein falscher Vertrag war. Und alle Seiten haben ihn unterschrieben, um in der Lage zu sein, weiter miteinander reden zu können, wissend, dass das falsch war und eigentlich nicht hätte gemacht werden dürfen. Wenn wir den nicht unterschrieben hätten, was die EU uns am Ende als Endlösung gezeigt hat, würden wir heute schon nach Welthandelsorganisationsthemen handeln. Also dann wäre sowieso so ein Schluss.
Frage, Herr Lange, bisher sind die Briten ja eigentlich nicht als Dumpingnation in Erscheinung getreten, auch nicht als das Land, das die meisten Staatshilfen bezahlt hat oder sich geleistet hat. Da sind ja die Franzosen und die Deutschen vorne. Warum haben Sie den Verdacht, dass die Briten hier Standards unterlaufen wollen und sich Wettbewerbsvorteile schleichen wollen?
Vielleicht noch mal ganz kurz zu der Frage, welchen Umfang so ein Handelsvertrag haben soll. Wir haben ja im Moment drei Modelle in der Diskussion. Das, was Boris Johnson unterschrieben hat, also quasi einen offenen Marktzugang, das Kanada-Modell und, wie eben gesagt wurde, Australien, wo es keinen Vertrag gibt, das Welthandelsmodell. Modell. Wir müssen doch irgendwann mal Klarheit haben, was wir eigentlich wollen. Und das Angebot der Europäischen Union, einen völlig freien Marktzugang, das geht über den Marktzugang, den die Schweiz hat, hinaus, erfordert natürlich auch, dass man die Standards einhält. Und in jedem Handelsabkommen, übrigens auch das begrenztere mit Kanada, haben wir ein Sicherheitsnetz eingezogen. Da steht auch zum Beispiel drin, dass Staatsbeihilfen nicht genutzt werden dürfen, um Vorteile in den Handelsbeziehungen zu erzielen. So eine Formulierung wird von der britischen Regierung zurzeit nicht akzeptiert in unseren Beziehungen. Und wenn man sich anguckt, wie jetzt in Corona-Zeiten mit Staatsbeihilfen umgegangen worden ist, da muss man schon sagen, dass so ein Sicherheitsnetz eine vernünftige Geschichte ist. Oder wir haben auch bei Umweltfragen durchaus eine Situation, dass wir nicht sicher sein können, dass Großbritannien hier den Weg, den wir jetzt gemeinsam entwickelt haben, weiter fortführen will. Oder bei der Frage des Verbraucherschutzes. Wir wissen, dass Großbritannien auch stark mit den Vereinigten Staaten verhandelt, wo bestimmte andere Verbraucherschutzstandards gelten, über gentechnisch veränderte Produkte und so weiter, so dass wir auch hier eine Sicherheit haben wollen, dass über diesen Weg nicht andere Produkte unkontrolliert auf den Markt kommen.
Das klingt so, dass man an dieser Stelle anscheinend doch noch weit voneinander entfernt ist. Oder Tessa Schischkowitz in London, Journalistin, Kollegin von Profil. Haben Sie eine Ahnung, werden die Briten auf ganzer Linie diesen Forderungen Staatsbeihilfen reguliert, wie in der EU, gleiche Wettbewerbsbedingungen, wir schließen uns allem an, was die EU vorgibt, dass man da völlig nachgibt, oder sehen Sie da Kompromisslinien?
Ja, die Kompromisse wurden ja auch schon angeboten und im Grunde genommen wurde schon im Sommer durch verschiedene, das ist bei all diesen Komplexen, ist es möglich, Kompromisse zu finden, weil man erstens anbieten kann, dass man die tatsächliche Implementierung auf ein paar Jahre verschiebt, um sich daran zu gewöhnen, wie bei den Fischen. Bei den Staatshilfen ist es wiederum so, dass es innerhalb der EU-Regulierungen auch für andere Mitgliedstaaten immer schon die Möglichkeit gegeben hat, einen gewissen Spielraum auszunutzen. Das Problem, das die EU jetzt hat mit der Regierung Johnson, ist, dass Chefverhandler Barnier sagt, wir brauchen eine Garantie, was eure Vorstellung ist, wie ihr Staatshilfen einsetzen wollt. Und daran müsst ihr euch dann aber auch halten, und zwar nicht nur 2020 oder 2021, sondern auch später. Das heißt, man braucht einen Plan für die weitere Vorgangsweise. Und da hat die Regierung Johnson bisher relativ wenig geboten, weil sie eben diese Freiheit sich behalten will. Aber wie alle Verhandler uns von beiden Seiten bisher gesagt haben, es gibt natürlich Kompromissmöglichkeiten. Das ist auch, das liegt im Charakter der EU. Es gibt starke Regeln und Vorgaben, aber es gibt auch immer einen gewissen Spielraum, der letztlich auch dazu führen kann, dass es ein Vertragsverletzungsverfahren gibt, das dann wieder jahrelang behandelt wird. Das ist natürlich mit Drittstaaten schwieriger als mit Mitgliedstaaten, aber alle diese Sachen wären möglich, wenn man einen Kompromiss machen will.
Ulrich Hoppe von der Deutsch-Britischen Industrie- und Handelskammer. Welchen Spielraum sehen Sie, dass es vielleicht eine Einigung geben könnte, wie die Briten vielleicht einen Modus vivendi finden, dass sie sich an die EU-Regeln halten, gleichzeitig aber für sich reklamieren können? Wir sind nicht mehr EU-Mitglied, wir machen unser eigenes Ding.
Ja, wie die Kollegin von Profil schon sagte, es gibt sicherlich Kompromissfähigkeit da. Der grundsätzliche Ansatz zur Regulation ist halt unterschiedlich zwischen Großbritannien und der EU. Wir Kontinentaleuropäer haben gerne die Tendenz, jedes Detail zu regeln, also im Endeffekt den Test zu regeln. Der Brite hat mal generell gesagt, eher einen regulativen Ansatz, der erzielt auch das Ergebnis. Das Ergebnis muss stimmen. Wie man da hinkommt, ist erstmal viel flexibler zu regeln. Und das ist eine Brücke, die muss geschlagen werden. Denn auch das Vereinigte Königreich hat im Moment kein Geld. Die Corona-Krise kostet so viel Geld, die können gar nicht so viel subventionieren. Dass es da jetzt den Riesenwettbewerb auf mittelfristige Sicht gibt, das ist sozusagen finanziell gar nicht möglich.
Aber Sie können deregulieren. und damit sich
da kommt
Wettbewerb
also, sie können
Vorteil
deregulieren,
verschaffen.
Aber auch hier, wenn wir uns anschauen, Boris Johnson hat ja viele Wahlkreise gewonnen in traditionell Labour-starken Gegenden. Dass jetzt da die Arbeitnehmergesetze richtig runtergefahren werden, der Arbeitsschutz, das sehe ich im Moment nicht. Dass man auch im Sozialbereich viel deregulieren kann im Moment. Die Corona-Krise hat ja hier auch das nationale Gesundheitssystem wieder ganz klar in den Vordergrund gerückt, dass selbst die Konservativen massiv dahinter stehen, obwohl sie da nie hintergestanden haben. Also da haben ja hier Verschiebungen stattgefunden. Das ist am Ende hier nicht umsetzbar gegenüber der Bevölkerung. Also dass es hier an Singapur und Thames geben wird, das haben sicherlich manche Konservative und manche Brexiteers gesagt. Aber dass das hier umsetzbar ist bei der Bevölkerung, das sehe ich nicht. Das Risiko ist relativ gering. Man muss also im Endeffekt, der Kompromiss liegt daran, die EU muss vielleicht ein Stück weit was von ihrer Prozessorientierung aufgeben und die britische Seite etwas von ihrer Ergebnisorientierung aufgeben. Und dann kann man den Weg in der Mitte gehen. Ist halt wirklich die Frage, ob es dazu kommt. Aber da in diesem Bereich liegt die Landestrecke, wenn man die dann finden will, um einen Kompromiss dann umzusetzen.
Deal or no deal lautet unsere Diskussion hier im Deutschlandfunk. Die Brexit-Gespräche auf der Zielgeraden mit Ulrich Hoppe von der deutsch-britischen Industrie- und Handelskammer, Bernd Lange, Europaparlament-Vorsitzender des Handelsausschusses, Tessa Schischkowitz, österreichische Journalistin, Korrespondentin, und Axel Till von der Brexit-Partei, der in seinem früheren Leben Investmentbanker war. In London. Herr Till, träumen Sie von einem Singapore upon Thames?
Nein, da träume ich nicht von. Ich glaube auch nicht, dass das eines der Ziele ist. Um nochmal auf ein letztes Argument hinzukommen, dass die EU so schreckliche Angst davor hat, dass die Briten dann alles lockern werden und alles erlauben werden. Die Briten und viele hier haben davor Angst, dass die EU die Daumen wieder die Zwinge anzieht, ja, dass sie ihre Regularien erhöht, ihre Anforderungen erhöht und die Briten dann verpflichtet wären, diesen zu folgen. Es geht nicht so sehr um das Handelsabkommen hier, um frei zu handeln. Es geht darum, wie unabhängig ist man in seinen zukünftigen Entscheidungen oder wie abhängig ist man? Haben wir ein Brexit gemacht, aber werden trotzdem auf Jahrzehnte hinaus den immer steigenden EU-Anforderungen erfüllen müssen? Das ist doch eine Kernfrage.
Wenn es ja, also Herr Till, aber entschuldigen Sie, es ist das 21. Jahrhundert. Es kann sich niemand in irgendein Dorf oder auf eine Insel zurückziehen und glauben, dass er nicht mit Handelsabkommen versuchen wird, Handelsbarrieren zu senken. Der Brexit ist ja an sich ein historisch einmaliges Vorkommen, wo Brexit-Barrieren hochgezogen werden. In einer Zeit, wo alle genau das Gegenteil versuchen. Großbritannien ist ja auch mit dem EU-Binnenmarkt sehr gut bedient gewesen. Also die Schwierigkeit wird ja in diesem Winter sein, dass die Resultate des Austritts erst langsam der Bevölkerung auch ersichtlich werden. Und da fürchte ich, dass die britische Bevölkerung, die ohnehin schon von der Corona-Krise so schwer getroffen wird, teilweise schwerer als in anderen Teilen Europas, dass dieser doppelte Schlag auch wirklich sehr schwer und auch sehr bitter werden wird. Also ich fürchte, dass das keine sehr positive Auswirkungen auch haben wird auf die britische Innenpolitik. Also ich glaube, da hat man etwas losgetreten, von dem man nicht ganz sich darüber im Klaren war, was das in Wirklichkeit bedeutet, nämlich für die Leute, die auch dafür gestimmt haben.
Also das sehe ich und spüre ich anders hier.
Darf ich da nochmal einhaken? Gerade die britische Seite hat ja die Riesenvorstellung, wir machen ein schnelles Freihandelsabkommen mit den USA. Da musste man ja mittlerweile auch einsehen, dass das zum Jahresende nichts wird. Und ich glaube, da wird für eine globale Volkswirtschaft, was Großbritannien ist, und es ist ja sehr stark auch vernetzt, gerade in puncto internationale Investitionen, zum Teil noch viel mehr als Deutschland. Wenn ich internationale Abkommen habe, habe ich immer einen Schlichtungsmechanismus. Und wenn wir da ganz ehrlich sind, ist das immer der Schlichtungsmechanismus des Stärkeren. Also wenn die Briten, die USA ein Freihandelsabkommen haben, dann kann man ja davon ausgehen, dass dann die Schlichtungsprozesse tendenziell in New York oder in Washington ablaufen. Also da gibt man sich ja hier so einem Traum hin in diesem Land, dass man plötzlich frei ist. Wenn man global unterwegs ist, ist es immer ein Nehmen und Geben und man hat immer Mechanismen und da muss man mit agieren und da muss man sich an Vereinbarungen halten. Das wird im Moment komplett weggewischt und wie auch eingangs schon erwähnt, ist ja dann immer hier noch das Thema Souveränität. Souveränität gibt es nicht in einer global interdependenten Welt zu 100%. Die gibt es immer nur in Abstrichen und das ist immer ein Austarieren. Und das ist im Moment hier dem politischen Establishment nicht immer so bewusst. Und das ist eben auch die große Gefahr, warum es zu einem No Deal kommen kann. Denn wenn sie sich nur auf Souveränität zurückziehen, hat die EU keine Möglichkeit, so einen großen Kompromiss einzugehen, der den Binnenmarkt gefährdet. Und das ist wirklich die Gefahr.
Das ist ja auch eins der vielen Wochen. Das ist ja auch eines der vielen strittigen Themen, Bernd Lange, Vorsitzender des Handelsausschusses, dass es einen Schlichtungsmechanismus geben soll. Wird das, muss das unbedingt der EuGH sein? Was wäre die Alternative?
Nochmal zu der Souveränität, das sehe ich ganz genauso. Ich bin der festen Überzeugung, heute im Meer der Globalisierung kann man nicht mehr alleine segeln. Und insofern wird der Schritt, den Boris Johnson da macht, zum größten Souveränitätsverlust in der Geschichte Großbritanniens führen. Und auch die Frage nochmal Souveränität in den Verhandlungen, zum Beispiel Finanzdienstleistungen, wollen die Briten den Marktzugang wie bisher, aber die Aufsicht soll nur in Großbritannien passieren. Oder Schwerlastverkehr, Güterverkehr. Sie wollen, dass britische Lastwagen auch in Europa umherfahren und Güter transportieren können. Aber was Lenk- und Ruhezeiten anbetrifft oder was den Einsatz des elektronischen Tachographen anbetrifft, wollen sie eigene Standards setzen. Das ist genau der Punkt, wo sie sich loslösen von der ökonomischen Realität hin zu einer Ideologie der Souveränität. Und das ist das Problem in Verhandlungen und auch bei der Streitschlichtung. Natürlich haben wir in anderen Verträgen ja auch Streitschlichtungsmechanismen, die nicht nur auf dem Europäischen Gerichtshof basieren. Aber es gibt natürlich Situationen, wo aus der europäischen Perspektive der EuGH das letzte Wort hat. Wenn zum Beispiel ein Produkt aus Großbritannien kommt, wo wir sagen, die Ursprungsregeln stimmen nicht mehr, dann entscheidet letztendlich natürlich der Europäische Gerichtshof. Wenn es aber Unterschiede in der Bewertung der Einhaltung von Regeln, die in einem Vertrag stehen, gibt, dann gibt es einen Streit, Beilegungsmechanismus zwischen den Partnern. Das ist dann logischerweise nicht der Europäische Gerichtshof. Diese Unterscheidung deutlich werden zu lassen, ist zurzeit mit der britischen Regierung auch nicht möglich.
Bei diesen vielen Themen, bei denen man über Kreuz liegt, Tessa Schischkowitz, was ist Ihrer Meinung nach jetzt einen Tag vor dem EU-Gipfel das schwierigste Thema? Man hatte in den letzten Wochen den Eindruck, es sei tatsächlich die Fischerei, obwohl alle wissen, die Fischerei macht einen Bruchteil der jeweiligen Volkswirtschaften aus.
Ja, genau. Also es sind 12.000 Briten, die in der Fischereiindustrie arbeiten. Und wie gesagt, es ist nicht mal 1% des GDP oder BIP wert. Das ist das Grundproblem in der gesamten Brexit-Diskussion gewesen, dass es nicht um ökonomische Vor- oder Nachteile ging, sondern letztlich um ideologische Überhitzung, wenn ich das mal so sagen darf. Und das sehen wir jetzt auch in der Auswirkung der Corona-Krise. Es regiert Boris Johnson mit einer Regierung von harten Brexitieren und Boris-Loyalisten. Das sind zwei Eigenschaften, die nicht unbedingt sehr geeignet sind, um bedacht eine Pandemie zu managen, wie man auch sieht. Also es hat enorme Schwierigkeiten in dem Management gegeben. Und die Wirtschaft ist durch dieses Chaos, das in der Corona-Krise offensichtlich wurde, auch schwerer geschädigt worden als andere europäische Staaten. Ich glaube, dass diese Fischereifrage in den Verhandlungen zu lösen ist, wenn nicht die No-Deal-Befürworter in Boris Johnsons Kabinett und auch sein Chefberater Dominic Cummings gewinnen. Aber ich glaube, dass im Moment, wie gesagt, wir haben schon eingangs gesagt, der leichte Optimismus vorherrscht, dass die Schwere der Corona-Krise Boris Johnson doch zur Einsicht bewegt hat, dass ein weiterer schwerer Einbruch durch die Brexit-Folgen eines No-Deals einfach zu viel für seine Bevölkerung, für seine Wirtschaft bedeuten würde. Man muss sich überlegen, dass die Corona-Krise bisher 2,2% des GDPs, also die Wirtschaftsschrumpfung, bevorsteht. Und die eigenen No-Deal-Prognosen der Regierung aus dem Jahr 2018 gesagt haben, dass ein No-Deal bis zu 6,6% Einbußen und Wirtschaftswachstums kosten könnte. Das heißt, wenn man sich diese Zahlen vorlegen würde, dann müsste die Regierung natürlich sofort sagen, No-Deal ist einfach zu schmerzhaft für die Wirtschaft. Und man kann hoffen, dass ein Rest von Realismus in Downing Street besteht und Boris Johnson eben noch einlenkt bei der Fischereiquote.
Die Wirtschaft ist, das sind die Letzten, die sich einen No-Deal wünschen und das Chaos mit Staus an Dover und was man alles vorausgesagt hat. Herr Hoppe, kann Boris Johnson sich das leisten? Er steht mit dem Rücken praktisch an der Wand. Die Corona-Infektionszahlen schießen durch die Decke. Er hat gewaltige innenpolitische Probleme, dieses Megaproblem zu lösen. Glauben Sie, dass er sozusagen kompromissbereit sein wird, einfach weil er sein volles Augenmerk auf die Bewältigung der Corona-Krise lenken muss?
Das ist eine gute Frage. Kann er sich das leisten? Unter rein politischen Gesichtspunkten, wenn man sich seine Mehrheit der Abgeordneten anschaut im Unterhaus, kann er sich das leisten. Und im letzten Economist von letzter Woche stand so ein schöner Artikel, ja, selbst wenn es zu einem Deal kommt, verliert die britische Wirtschaft innerhalb der nächsten 8 bis 10 Jahre 4% der Wirtschaftskraft, wenn es so eine Art Kanada-Deal gibt. Wenn sie keinen Deal haben, verlieren sie 8% ihrer Wirtschaftskraft. Also es gibt so oder so Chaos, auch bei einem Deal. Die Grenzabfertigungsformalitäten werden kommen. Und da stellt sich so die Frage, wenn er keinen Deal hat, dann kann er die ganze Schuld der EU geben. Wenn er einen Deal hat, dann muss er selber das Chaos verantworten, was dann so oder so kommen wird, auch wenn es nicht ganz so groß ist. Aber man sieht ja die andere Seite nicht. Das ist die ganz gefährliche politische Komponente, wo man nicht weiß, wie er da genau tickt. Was ich aber noch einmal anfügen möchte, ist, wenn wir selbst bei einem No-Deal davon ausgehen, 8% weniger Wirtschaftskraft in 5 bis 10 Jahren, das sind dann jedes Jahr fehlen 8%. Wenn man das über die Lebenskarriere eines Menschen sieht, das sind 30, 45 Jahre Arbeitszeit, sind das fast 300% Wirtschaftskraft, die da verloren werden. Auch nicht jeder. Das heißt, jeder Brite kann dann 3 Jahre länger arbeiten, um das rauszuholen, was ein No-Deal-Brexit verursacht.
Bernd Lange im Europaparlament.
Hört sich nach wenig an.
Bernd Lange im Europaparlament. Sie haben einmal gesagt, ich glaube, das war sogar erst vor wenigen Wochen, No Deal wäre kein Weltuntergang. Das wäre ja mit Sicherheit nicht. Wäre es trotzdem eine Katastrophe?
Ja, eine ökonomische und eine politische Katastrophe wäre es natürlich. Weil wir so eine verwobene Volkswirtschaft haben und die Wertschöpfungsketten, das geht ja beim Auto hin und her, die Kurbelwelle wird in Großbritannien über Frankreich, Deutschland, dann wieder nach Großbritannien. Bei den Medizinprodukten haben wir das Gleiche. Wir sind so eng verwoben und das jetzt unterbrechen zu müssen und mit Zollabfertigung zu belegen und so weiter, das ist schon eine ökonomische Katastrophe und das zeigen die Daten ja auch. Aber letztendlich haben wir natürlich auch mit anderen Drittstaaten ohne Verträge gute Handelsbeziehungen. Mit Australien, aber mit den Vereinigten Staaten doch ganz besonders. Der größte Handelspartner, wo wir kein Abkommen haben. Ich habe lange Zeit meines Lebens damit verbracht, die TTIP-Verhandlungen zu begleiten und zu gestalten. Leider ist es nicht gelungen. Aber das zeigt, man kann auch mit Partnern vernünftig umgehen, wenn man eben kein Handelsabkommen haben. Wir haben mit den Vereinigten Staaten 35 kleinere Abkommen, um die praktischen Fragen zu regeln, mit Australien auch ein paar. Das muss man denn angehen. Also es ist keine Katastrophe, weil Großbritannien ja nach wie vor zu Europa gehört und wir auch gemeinsame Interessen haben und die werden wir auch ohne Deal miteinander zu regeln wissen.
Axel Till von der Brexit Party. Blufft Boris Johnson bloß? Ist er letzten Endes doch genauso wie seine Vorgängerin Theresa May, bei der man doch den Eindruck hatte, die Drohung mit No Deal war immer eine leere Drohung?
Ich glaube nicht, dass Boris blufft. Er hat, wie gesagt, ja auch die parlamentarischen Mehrheiten für genügend Jahre kommend. Es ist ja nicht so, dass wir dieses oder nächstes Jahr Neuwahlen haben werden in England. Nein, er blufft nicht. Am Beispiel der Fischereiquote ist das sehr schön zu sagen. Es geht nicht um die Quote. Es geht darum, wer in Zukunft die Quoten ajustiert. Ist es Brüssel oder ist es London? Und das ist die Kernfrage hier, auch in Respekt zur Souveränität. Wird dieses zentral in Europa diktiert oder wird dieses von England in Übereinstimmung mit der EU neu festgelegt und revidiert in den folgenden Jahren?
Selbst wenn es eine Einigung gibt zwischen der Regierung des Vereinigten Königreichs und den EU-Staats- und Regierungschefs, dann gibt es noch einen Akteur, das ist das Europaparlament. Bernd Lange, es gibt die Drohung aus dem Europaparlament, diesem Vertrag dann nicht zuzustimmen, wenn die Briten nicht auf ihr Binnenmarktgesetz bezüglich Nordirland verzichten. Können Sie sich vorstellen, dass das Europaparlament tatsächlich Nein sagt, nachdem die Staats- und Regierungschefs vorher Ja gesagt haben?
Das Europaparlament ist die demokratisch gewählte Einrichtung der Europäischen Union, die in der Tat Gesetzgebung und auch Verträge überprüft. Und dazu gehören eben Handelsverträge insbesondere. Und das haben wir bei dem Handelsabkommen mit Japan genauso gemacht wie mit einem Abkommen mit Marokko, was wir abgelehnt haben, weil bestimmte Anforderungen nicht da waren. Und so werden wir ein mögliches Vertragswerk mit Großbritannien auch ansehen. Also die normale Überprüfung eines Abkommens. Und hinzu kommt, Herr Meurer, und da haben Sie völlig recht, die klare von allen Fraktionen getragene Position, wenn zwei Paragraphen aus dem Binnenmarktgesetz, die eindeutig das Austrittsabkommen und das Protokoll zu Nordirland brechen, wenn die nicht zurückgenommen werden, dann werden wir keinem Handelsabkommen zustimmen. Man muss natürlich auch sagen, dass diese zwei Paragraphen in diesem Binnenmarktgesetz, glaube ich, schon sehr provokativ da hineingebracht worden sind. Und das britische System erlaubt der Regierung ab 26. Oktober auch jederzeit Änderungen dieses Gesetzes im Prozess vorzunehmen und eben diese beiden Paragraphen herauszunehmen.
Dann wäre es also doch letzten Endes eine kraftmeierische Geste. Dann wäre es eine kraftmeierische Geste gewesen, eigentlich von Boris Johnson, um seinen eigenen Reihen zu sagen, wie heldenhaft er kämpft.
Ich bin der große Max, genau.
Hat jemand dazu eine Meinung, Herr Hoppe, dieses umstrittene Binnenmarktgesetz, von dem ja auch viele in der Tory-Partei, Theresa May, die ehemaligen Premierminister wie John Major, Tony Blair, waren entsetzt, dass ein britischer Premierminister von einem internationalen Vertrag abweicht oder damit droht, das zu tun. Weil ist das alles nur Bluff? Es ist ja sowieso, wenn ich das richtig verstehe, in dem Moment hinfällig, wenn es einen Vertrag gibt. Dann ist dieses Gesetz wirkungslos.
Natürlich war das Spielerei in den Verhandlungen, da eine Position aufzubauen, dass sich die vorherigen Premierminister da negativ drüber geäußert haben. Die waren ja auch von ihrer politischen Ausrichtung her immer gemäßigter. Er ist da halt populistischer getrieben mit dem Brexit und seine Partei hat sich gewandelt und er muss ja nur nach seinen Wählern schauen und nach seiner Partei schauen. Das Binnenmarktgesetz hier für das Vereinigte Königreich schafft ihm noch ganz andere Probleme mit Schottland, Wales und Nordirland, weil sie da plötzlich nämlich dann die Schotten auch unter Umständen niedriger englische Standards gewöhnen müssen und das auch akzeptieren müssen. Also er hat ja so oder so noch auch mit seiner eigenen Partei ein Riesenproblem innervereinigten Königreichs bezogen. Also das ist ein ganz schwieriges Gesetz für ihn und deswegen wird das natürlich auch von anderen konservativen Parlamentariern sehr beäugt, weil das birgt noch eine ganze Menge mehr Gefahren. Aber es ist natürlich einfach ein Aufspielen in den Verhandlungen gewesen. Aber wie schon gesagt, man hat bei dem ursprünglichen Vertrag beide Seiten nicht aufgepasst. Man hätte das anders regeln müssen. Aber wie gesagt, ich glaube ja schon noch zu 60%, dass wir zu einem Deal kommen und dass das Problem sich dann hoffentlich löst.
Darf ich kurz da nochmal einhaken?
Also,
Herr Meurer, entschuldigen Sie.
Vielleicht ganz kurz, Herr Hoppe, ich habe heute...
Ja, jetzt ist es ein bisschen schwierig. Ich würde vorschlagen, lassen wir erst Frau Šeškovič zu Wort kommen.
Ja, danke. Es war nämlich, als dieses Binnenmarktgesetz verkündet wurde, der Plan, dass es überhaupt durchgebracht werden sollte, waren wir alle der Meinung, so das war's. Man kann ja nicht mit jemandem verhandeln, der von vornherein sagt, dass er sich nicht an internationale Verträge hält. Und ich muss sagen, es hat gezeigt in den letzten Wochen die Bereitschaft der EU weiter zu verhandeln, als auch die Bereitschaft von Downing Street weiter zu verhandeln, dass in vielen dieser Bereiche eben die internationale Flexibilität im Interesse der gemeinsamen zu bewältigenden Schwierigkeiten, auch in der Corona-Krise jetzt, einfach stärker auf Kompromiss ausgerichtet sind, als wir das alle gedacht hätten. Dieses Binnenmarktgesetz wird unter Umständen nie angewandt. Aber die Tatsache, dass es überhaupt eingebracht wurde, ist natürlich schon sehr bedenklich und das wird man sich in Brüssel natürlich auch merken. Aber die Tatsache, dass es einen Kompromiss geben wird können, überhaupt nach dieser Ankündigung dieses Binnenmarktgesetzes, finde ich schon ganz erstaunlich und ganz interessant, weil es zeigt uns, dass sehr viel mehr Pragmatismus in den Pipelines aller dieser verhandelten Parteien ist, als wir uns das ursprünglich gedacht haben.
Jetzt wollte, glaube ich, Herr Lange in Brüssel etwas dazu sagen zu diesem Binnenmarkt-Nordirland-Gesetz.
In der Tat, das ist ja eine Verschiebung der politischen Praxis. Also in allen Lehrbüchern, die wir so haben, steht eigentlich drin, internationale Verträge werden eingehalten. Ich habe gerade vor einer Stunde mit Lord Kinnoull, dem Vorsitzenden des EU-Ausschusses im House of Lords, also Lord Kinnoll, gesprochen, der auch für das Binnenmarktgesetz im House of Lords zuständig ist, der hat mir auch gesagt hat, dass er nie erwartet hätte, dass eine britische Regierung ja quasi in der Tradition der Entwicklung der Demokratie mal ins Parlament kommt und sagt, wir brechen ganz bewusst ein Gesetz. Auch wenn man jetzt gesagt hat, das ist Kraftmeierei, aber das ist eine Veränderung des politischen Feldes, wie wir es bisher gekannt haben. Und darauf müssen wir uns einstellen. Und das hat natürlich auch zu einem erheblichen Vertrauensverlust gegenüber der britischen Regierung geführt.
Axel Till von der Brexit-Party, Ihre Partei war ja immer Nigel Farage, der Vorsitzende, sozusagen für eine knallharte Gangart gegenüber der EU. Finden Sie das mit dem Gesetz in Ordnung?
Also als Instrument in der politischen Diskussion werden heute ja Argumente, Worte getroffen, die man sich früher gar nicht vorstellen konnte. Und ich sehe dieses Gesetz als nicht was anderes. Es wird nicht angewandt, wenn es nicht angewandt werden muss. Es ist ein falsches Gesetz, das haben wir ja alle hier gesagt. Und daher messe ich dem nicht die Bedeutung zu und diesen skandalösen Fakt, wie viele andere hier tun.
Es war aber die Andeutung eines Bruchs internationalen Rechts. Das hat sogar ein Mitglied der Regierung selbst zugegeben in London.
Er hat weitergedacht und gesagt, wenn das so angewandt wird, dann werden wir internationales Recht brechen. Das ist korrekt.
Ja. Wir haben noch einige wenige Minuten. Blick in die Zukunft, also der 15. Oktober, das Ultimatum von Boris Johnson. Morgen wird wohl kaum zu halten sein. Ulrich Hoppe, Ihr Tipp, wie es die nächsten Tage und Wochen weitergeht?
Wir werden sicherlich frühestens, wenn es zu einem Mini-Freihandelsabkommen kommen wird, das Ende Oktober, Anfang November sehen. Da sind eben die Brücken, die dann noch sozusagen überquert werden müssen, um den Kompromiss zu finden, die sind dann noch sehr groß und das wird noch eine Weile dauern. Das heißt, die Unsicherheit geht für die Wirtschaft weiter. Das ist natürlich ein Riesenproblem, auch in diesen Corona-Zeiten noch diese zusätzliche Unsicherheit. Und wir haben unsere Unternehmen befragt und die sagen schon, durch den Brexit erwarten sie auch im nächsten Jahr noch mal 2% weniger Wachstum oder weniger Schrumpfung, je nachdem, wie die Corona-Krise sich auswirkt. Also mehr Schrumpfung dann noch durch den Brexit. Und das ist schon noch mal eine große Zahl obendrauf, 2% zusätzlich Verlust, den man eigentlich kann vermeiden. Kann.
Bernd Lange aus dem Europaparlament. Wann ist der allerletzte Zeitpunkt gekommen, damit das Europaparlament und die Einzelstaaten noch ratifizieren und Ja sagen können?
31. Oktober. Heute werden Ursula von der Leyen und Boris Johnson noch miteinander telefonieren. Wir werden in den nächsten Tagen entscheiden, ob Licht am Ende des Tunnels zu sehen ist. Und dann wird es in der nächsten Woche in London Verhandlungen geben und die Woche drauf in Brüssel, sodass wir dann 2 Wochen haben, wo der Text fertiggestellt werden könnte. Wir brauchen den bis zum 31. Oktober, sonst können wir nicht mehr eine vernünftige Ratifizierung sicherstellen.
Die Bitte an Tessa Schischkowitz ganz knapp. Wie geht's weiter?
Also ich glaube, dass die Herren da recht haben, was die Deadlines betrifft. Auf der anderen Seite ist auch da wahrscheinlich noch immer ein bisschen Spielraum. Wenn wir bis Weihnachten damit fertig sind, glaube ich, können wir uns glücklich schätzen.
Axel Till von der Brexit-Party. Blick nicht. Bitte in das geht nicht, sagt Bernd Lange im Europaparlament. Axel Till von der Brexit-Party. Wenn Sie in die Glaskugel schauen, wenn Sie denn eine hätten, wie geht's weiter?
Also Politiker werden immer wieder Deadlines setzen und die werden immer wieder gebrochen. Ich glaube, die Diskussion, wie wir zusammen miteinander handeln und Freunde bleiben, wird über Jahre hinaus weitergehen und immer Stückchen für Stückchen positiv sich entwickeln.
Der Brexit als ewiges Thema. Morgen und übermorgen wird der EU-Gipfel sich damit beschäftigen. Ich danke meinen Diskutanten in London und Brüssel ganz herzlich und sage allen Dankeschön und einen guten Abend.
Das war die Sendung zur Diskussion. Deal or No Deal. Die Brexit-Gespräche auf der Zielgeraden. Es diskutierten Ulrich Hoppe, Hauptgeschäftsführer der Deutsch-Britischen Industrie- und Handelskammer. Bernd Lange, Vorsitzender des Handelsausschusses im Europaparlament. Tessa Schischkowitz, Großbritannien-Korrespondentin des Nachrichtenmagazins Profil. Und Axel Till, ehemaliger Kandidat der Brexit-Party. Die Diskussionsleitung hatte Friedbert Meurer.